Hey, ich möchte ganz herzlich unsere Location in Münzingen begrüßen. Mega schön, dass ihr da seid auf der Alp. Es wird auch bei euch wieder warm. Der Schnee ist der letzten Woche ist vorbei. Nein, Spaß. Mega cool, dass ihr dabei seid. Ganz herzliche Grüße auch nach Balingen in unsere Location. Und letzte Woche haben wir mit einem tosenden Applaus den Start unserer Microchurch in Gammertingen gefeiert. Und heute sind die beiden Leiter da und heute dürft ihr den Applaus selber auch nochmal hören. Mega cool. Wir hatten einen richtig, richtig guten Start in der Microchurch und das freut mich einfach riesig. Dort geht es weiter. Ich möchte heute einsteigen in diese Predigt mit einem ganz kleinen Bibelrätsel. Oha. Wer von euch würde behaupten, dass er sich gut in der Bibel auskennt? Ah, okay. An Selbstüberschätzung leiden wir nicht. Sehr gut. Also, kleine Frage zum Aufwärmen. Wie viele Bücher hat die Bibel? 66, sehr gut. Wie viel davon im ersten Teil? 39, sehr gut. Und jetzt, wer weiß es oder kann schnell rechnen? Und dann im zweiten? Sind 27, genau. Kleiner Sidekick, wie viel Kapitel hat das Buch Jesaja? 66. An welcher Stelle macht das Buch Jesaja einen mega krassen Bruch, komplett anders als alles, was davor ist? Beinahe richtig, nicht 39, sondern in Kapitel 40. Und das entspricht dem ersten Kapitel des Neuen Testaments. Schon nah dran, nicht ganz korrekt. Was denkst du, wie oft kommt das Wort Thron in der Bibel vor? Schätzfrage, haut mal raus. Wie oft kommt Thron in der Bibel vor? 25, wer bietet mehr? 100? Ich höre 130 zum ersten. Zum zweiten, wer denkt, dass es mehr ist? 150? 209 Mal in 185 Versen. 209 Mal. Was denkst du, in welchem Buch der Bibel taucht das Wort Thron am häufigsten auf? In den Psalmen? Tatsächlich, die Psalmen sind auf Platz 3, 27 Mal. Jesaja ist ganz raus. Offenbarung ist vollkommen richtig. Wir haben in 1. Könige 34 Mal und in der Offenbarung 47 Mal. Das Wort Thron. Und jetzt fragst du dich, warum ist das wichtig? Warum ist das relevant? Und was ist daran bitte so speziell? Das Wort, also das Buch der Offenbarung ist speziell. Das Buch der Offenbarung schenkt uns einen Blick für den dritten Himmel. Der dritte Himmel, es ist der Sitz Gottes, dort, wo er regiert. Und die Offenbarung schenkt uns einen Blick dafür. Wir bekommen eine Sicht in diese Regierungszone Gottes, diesen dritten Himmel dort, wo er ist. Und sie spricht eben mit diesem Bild des Thrones. Und wir haben ihn heute wieder hier, unseren Thron. Es ist eher so der IKEA-Thron, aber im Himmel müsst ihr euch noch ein ganz klein bisschen anders vorstellen. Im Himmel ist es ein Doppelthron. Da sind quasi zwei Sitze direkt nebeneinander. Und wir bekommen beschrieben, auf diesem Thron sitzt links Gott, der Vater. In dem Psalm heißt, Gott ist der König über die Völker. Gott hat Platz genommen auf dem Thron seiner Heiligkeit. Und neben ihm rechts, das hat damals eine sehr große Bedeutung gehabt, wo er sitzt, zu seiner Rechten sitzt Jesus Christus, sein Sohn. Und er selber sagt, und nun Vater, statte mich wieder mit der Herrlichkeit aus, die ich bei dir hatte, bevor die Welt existierte. Und das sind so ganz kleine, feine Details, aber die super wichtig sind, dass wir sie verstehen. Also die Offenbarung arbeitet mit dem Bild, es gibt einen Regierungssitz Gottes. Er ist der König, er ist der absolute Herrscher über alles. Und er teilt sich diesen Regierungssitz mit seinem Sohn, Jesus Christus, auf dem Doppelthron. Und Jesus sagt, ganz by the way, diese Position hatte ich übrigens schon, bevor alles andere existierte. So, warum ist das so wichtig? Weil das ist die Ausgangsbasis von allem. Bevor die Bibel überhaupt beginnt, bevor die Geschichte überhaupt einer Schöpfung beginnt, ist das, wie Gott sich vorstellt, uns Menschen gegenüber. Er sagt, hey, ich sitze auf dem Thron. Ich bin der König in Ewigkeit und ich nehme meinen Sohn mit hinein in diese Gemeinschaft, in diese Regierungsgemeinschaft. Und dann gibt es noch eine dritte Persönlichkeit, unseren Geist, der uns durchströmt, den wir aussenden, der bewirkt, was wir möchten. So, das ist also das Bild. Und wir steigen ein in 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns, Plural, uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Ich vermute, dass du diesen Bibelvers schon oft gehört hast. Vielleicht hast du ihn auch schon ganz oft gelesen. Aber ich frage dich, hast du jemals wirklich ernsthaft mal drüber nachgedacht, was passiert da eigentlich in diesem Moment? Was geschieht da wirklich in der tiefen Bedeutung in dieser Situation? Gott ist in einer vollkommenen Gemeinschaft. Gott sitzt nicht irgendwo alleine rum. Ihm ist nicht langweilig, er ist nicht einsam. Er denkt nicht, boah, das Leben könnte schön sein, wenn ich irgendwie mal so ein paar Dinge zum Spielen hätte. Nein, Gott ist in einer komplett geschlossenen Gemeinschaft, frei von jeglichem Mangel, frei von allen negativen Gefühlen und Denken. Und in dieser Gemeinschaft entscheidet sich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist zusammen, den Mensch zu machen. Warum? Warum macht Gott den Mensch? Und es ist doch simpel, weil er es möchte. Und jetzt denkst du, hey, das ist wirklich irgendwie trivial. Und nein, es ist nicht trivial, es ist ultra deep. Gott macht den Mensch nicht, weil er es muss. Gott macht ihn nicht, weil ihm was irgendwie nichts Besseres einfällt. Gott macht ihn, weil er es will. Gott will den Menschen. Der Mensch ist Ausdruck seines Willens, seiner Absicht. Gott will den Mensch machen und er will ihn so machen, dass er ihm ein Gegenüber ist, ein Ebenbild. Und das sagt er nicht nur so bla bla, sondern er gestaltet es auch so. Er gibt dem Menschen Gestaltungsspielraum, Macht und Autorität. Und das ist crazy. Gott setzt sich nicht hin, macht den Mensch und sagt, du schau mal, jetzt hast du einen Garten und da hast du Tiere, bitte nur anschauen, nicht anfassen. Nein, Gott sagt, guck mal, ich setze dich da rein in das, was ich gemacht habe. Übrigens der letzte Schöpfungsakt der Mensch. Er sagt, in all das, was ich jetzt gemacht habe, diese komplette Schöpfung, setze ich dich rein und gebe dir Anteil an dieser Schöpfung. Du bekommst Macht, du sollst herrschen. Das ist ein schwieriges Wort für uns Menschen, aber es ist der Wille, die erklärte Absicht Gottes. Und Gott setzt diesem Zusammenspiel zwischen Mensch und Gott einen Rahmen. Betet keinen anderen Gott an, denn ich, der Herr, dulde keinen neben mir. Ihr sollt mir allein gehören. Ja, und das ist jetzt matchentscheidend in dieser Predigt. Vielleicht ist der einzige Punkt, den du heute mitnehmen wirst, und dann hat sich schon gelohnt. Ich wiederhole mal ganz kurz diesen Vers. Betet keinen anderen Gott an, denn ich, der Herr, dulde keinen neben mir. Ihr sollt mir allein gehören. Und ich stelle dir jetzt die matchentscheidende Frage deines Lebens. Darf er das? Darf Gott das? Ey, mal ganz im Ernst. Hat Gott das Recht dazu, sowas zu fordern? Und ich glaube, es ist die matchentscheidende Frage der Menschheit. Darf Gott das? Ist er in der Position? Ist er wirklich auf diesem Thron, wo er sagen darf, liebe Leute, so ist es. Die Schlange aber war listiger als alle anderen Tiere und stellt das mal in Frage. Und ich vermute, es gab mehr als einen Tag in deinem Leben, wo du das in Frage stellst. Darf er das? Hat Gott das Recht dazu? In den Sprüchen gibt es einen sensationellen Vers, dort heißt es, Weisheit beginnt mit der Ehrfurcht vor dem Herrn. Den Heiligen zu erkennen, ist wahre Einsicht. Humility, Mann, Demut. Ich beuge mich vor diesem Thron und sage, ja, du darfst das. Du hast das Recht zu sagen, bete keinen außer mir an. Ich gestehe dir dieses Recht zu. Vermutlich kennst du das Kapitel 3 der Bibel und du weißt, wie es weiterging. Die Schlange bot Adam und Eva an, sie macht ein Angebot, sie sagt, hey, wäre es nicht eigentlich cool, wenn du dich hinsetzt? Also schau den Thron doch mal an, der ist doch so bequem. Und irgendwie, der ist doch wie gemacht für dich, oder? Also so die Passform, das würde dir doch gut stehen. Und Adam und Eva sagen, ja, komm, lasst uns mal probieren. Und jetzt kommt eine Stelle in der Bibel, über die musste ich so unglaublich viel nachdenken. Was passiert in dem Moment, als Adam und Eva Gott vom Thron nehmen? Was passiert dort? Da wurden ihre beider Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Hey, und wie reagieren wir auf diese Bibelstelle? Da wurden die Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Ich erinnere mich noch so gut, als ich das erste Mal bewusst mit dieser Bibelstelle konfrontiert war. Es war meine Kinderbibel und meine erste Reaktion war, nackt. Ja. Diese Dimension der Nacktheit beschäftigt uns. Da öffnet sich dann ein Riesenfenster, gleich Thema Nacktheit, Thema Eros, Sexualität, alles Mögliche, was da so irgendwie dann hinten dran hängt. Und ich habe es nicht verstanden, was dort wirklich steht, was eigentlich wirklich geschehen ist. Ihre Augen wurden aufgetan. Für was? Was bitteschön sahen sie auf einmal, was sie vorher offensichtlich nicht gesehen haben, aber trotzdem da war. Ihre Augen wurden aufgetan für den Körper, für Materie, für Fleisch, für das, was Gott geschaffen hat, für seine Schöpfung. Aha. Sie sahen also, da ist Fleisch, da ist ein Körper. Und ihre erste Reaktion war Scham. Und jetzt frage ich dich, warum eigentlich? Warum Scham? Ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, ich wäre Adam gewesen und ich hätte zum allerersten Mal die Frau nackt gesehen, meine Reaktion wäre gewesen, wow. Aber Adams Reaktion war, und Evas auch. Warum Scham? Warum schämen sie sich in diesem Moment? Weil mit dem Blick auf Körper, mit dem Bewusstsein von Fleisch, von Materie, auch Zweifel entstehen. Bin ich richtig? Bin ich gut so, wie ich bin? Spannenderweise schauen die sich nicht gegenseitig an und sagen, wow, Respekt, sondern sie schauen sich an. Oh, passt das? Und jetzt passiert das Krasseste in dieser ganzen Situation. Die Zweifel wären noch nicht schlimm. Aber das Problem ist, sie bekommen keine Antwort. Bin ich richtig? Sie bekommen keine Antwort. Warum nicht? Weil sie demjenigen, der die Antwort geben könnte, die Autorität geraubt haben. Hey, lasst uns simpel werden. Wir Menschen, kleine Kinder, wenn sie so auf die Welt kommen, anfangen zu reden, irgendwie so im Alter von 2, 2,5, 3, irgendwo so in dieser Zeit. Wisst ihr, wie die ticken? Das ist schön. Das ist alles schön. Und die gehen zu Mama und sagen, Mama, bin ich schön? Die Mama sagt, ja. Dann sagt sie, toll. Die glauben das. Und ganz by the way, nur für dich mal, falls du Mama bist oder Papa, die finden auch dich schön. Hey, Mama, du bist schön. Ja, aber hier so irgendwie und Geburtsstreifen. Nein, Mama, du bist schön. Und dann passiert etwas im Laufe unseres Lebens und wir entziehen unseren Eltern die Autorität in dieser Frage. Und irgendwann kommt der Moment, ich weiß nicht wann, vielleicht in der Pubertät, vielleicht früher, du kommst zu deinen Eltern und sagst, bin ich richtig? Ja. Ja, das musst du ja sagen. Ich bin ja Fleisch von deinem Fleisch. Bleibt ja gar nichts anderes übrig, als mich toll zu finden. Und wir bekommen die Antwort nicht mehr, weil wir dem Antwortgeber die Autorität genommen haben. So, und jetzt entstehen richtig, richtig üble Konsequenzen. Adam und Eva fragen Gott gar nicht mehr. Sie verstecken sich vor ihm. Wie ist das bei dir, wenn bei dir Selbstzweifel kommen? Wenn du dich fragst, bin ich richtig, bin ich gut? Wo gehst du hin damit? Was machst du mit diesen Fragen? Adam und Eva hatten ein riesengroßes Problem. Wenn du Gott nicht mehr fragen kannst, wisst ihr, was dann das Einzige ist, was uns bleibt? Es hat sich nie geändert. Vergleichen. Wenn du nicht den, der dich gemacht hat, fragen kannst, ob du richtig bist, ist die einzige Lösung, die dir noch bleibt, zu vergleichen. Du schaust den anderen an. Und was passiert beim Vergleichen? Immer, 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 das geht nicht anders. Beim Vergleichen endet es immer in Stolz. Entweder in Hochmut. Also wenn ich dich angucke, leck, bin ich mit mir zufrieden. Oder in Minderwert. Also wenn ich dich sehe, oh. Und wir landen immer im Stolz. Immer. Was hat uns der Stolz eingebracht. Und der Herr Gott schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Lauter Sinnbilder, ganz, ganz viele. Garten Eden, Engel davor, Schwert in die Hand, du kommst da nicht mehr rein. Was steht hier wirklich? Was ist die Message, die für uns matchentscheidend ist? Unsere Augen sind geöffnet worden für das Materielle, für Körper, für Gestalt, für Sinnlichkeit, für das, was uns materiell umgibt. Und gleichzeitig ist uns der Garten Eden verschlossen worden. Was bitte heißt das? Ganz praktisch. Unsere geistlichen Sinne sind tot. Wir sehen nicht mehr in den Garten Eden hinein. Der Garten Eden steht für den Himmel. Himmlisches Erbgut, das, was uns in der Bibel zugesagt wird. Wir sehen das nicht mehr. Wir können es nicht mehr beurteilen. Wir können nicht mehr geistlich wahrnehmen. Wir sind geistlich tot. Und jetzt kommt ein ganz, ganz spannender Punkt. Leute fragen mich immer, Mike, Sünde und so, das ist ja alles irgendwie, aber wenn so ein Baby auf die Welt kommt, das sündigt doch nicht. Und du hast so recht. Das Baby sündigt nicht. Aber es wird genauso wie der 80-Jährige in die Situation hineingeboren, dass es Augen hat für die Materie, aber keine Augen für das Geistliche. Vom ersten Atemzug an. Das ist die Erbsünde des Menschen. Das ist unser Dilemma, dass eigentlich die große Realität der geistlichen Welt für uns verschlossen ist. So, und jetzt treiben uns Fragen um. Ist es gut, dass ich Mann oder eine Frau bin? Ist es gut, wenn ich Männer oder Frauen oder beides schön finde? Ist es gut, wenn ich mehrere Personen oder niemanden anziehend finde? Ist es gut, wenn ich sparsam bin und Reserven für die Zukunft anlege? Ist es gut, heute zu genießen, weil ich nicht weiß, was morgen kommt? Ist es gut, Macht über Menschen zu haben? Ist es gut, zu herrschen? Und du merkst Fragen über Fragen über Fragen über Fragen, die das Leben einfach mit sich bringt. Und die Frage ist, wo gehst du hin? Wem stellst du diese Fragen? Über dieser Serie steht ein Bibelvers aus Römer 12, 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und ihm gefällt. Nur bei Gott auf dem Thron wirst du Antworten finden. Aber gehen wir zu ihm? Fragen wir ihn? Die Bibel ist voller Geschichten und Berichte vom Volk Israel. Und das Volk Israel, das ist ein Spiegel für die ganze Welt, für die ganze Menschheit. Und wir können unfassbar viel an diesem Volk Israel ablesen für uns. Und wenn du da mal reinschaust, so in diese Entwicklung des Volk Israel, das eigentliche Versprechen von Gott an Abraham, Isaac und Jakob war das Land Kanaan. Er hat ihnen gesagt, wisst ihr was, dieses Land Kanaan, da wird Milch und Honig fließen, das heißt nichts anderes, als ihr werdet perfekt versorgt sein. Es ist ein Land, in dem Frieden herrschen wird, in dem es euch gut geht, in dem ihr fruchtbar seid, in dem ihr miteinander leben könnt und Frieden habt. Das war das Versprechen. Und tatsächlich, Jakob kommt da rein, der bekommt irgendwann den Namen Israel, dann entsteht Israel und sie sind in diesem Land Jakob, allerdings gibt es eine Hungersnot. Und diese Hungersnot treibt sie nach Ägypten. By the way, kann man mal machen. Das Problem ist, dass sie in Ägypten bleiben. Nicht, dass sie dorthin sind, aber sie bleiben. Die erste Generation, die zweite und sie bleiben. Aber das Versprechen war nie, ich versorge dich in Ägypten. Das Versprechen war immer, ich gebe dir Kanaan. Und sie bleiben in Ägypten und sie werden versklavt, sie werden gefoltert, sie werden als ganzes Volk misshandelt. Und nach gerade mal 400 Jahren reagiert Gott. Ja, beinahe schnell. Und er holt sie raus aus diesem Ägypten, aus dieser Situation. Er führt sie durch wunderhafte Wege, völlig crazy, in die Wüste hinein. Und dort in der Wüste, das Erste, was er macht, er sagt, hey Mose, komm mal hoch. Ich will dir erklären, wie das Leben funktioniert. Und Mose macht das. Und das Volk? Als Mose so lange Zeit, 40 Tage. Leute, es waren vorher 400 Jahre. 40 Tage. Als er so lange Zeit nicht vom Berg herabkam, versammelten sich die Israeliten bei Aaron und forderten ihn auf. Los, mach uns Götterfiguren. Sie sollen uns voranziehen und den Weg zeigen. Wer weiß, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten geführt hat. So, sie mussten kurz mal warten. Und was passiert? Zweifel entstehen. Gott ist jetzt gerade mal nicht zur Verfügung. Gott reagiert nicht sofort auf mein Gebet. Ich spüre heute Gott nicht. Kennst du das? Gott lässt manchmal auf sich warten. Und was ist unsere Reaktion? Als es fertig war, schrien die Israeliten, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Wenn Gott auf sich warten lässt, ist das Erste, was wir machen, runter vom Thron. Und wir holen uns einen Ersatz. Das ist unser Gott. Und versucht mal geistlich zu beurteilen. Was geschieht dort? Sie sehen die geistliche Komponente ihrer Flucht aus Ägypten nicht mehr. Der Mose hat uns geführt. Dieses goldene Kalb hat uns geführt. Und wir sitzen da und denken, Leute, hey, ihr habt echt eine Schraube locker. Aber das Problem ist, dass sie geistlich nicht mehr sehen. Dass Gott sie geführt hat, sehen sie gar nicht. Weil ihre Augen verschlossen sind für die geistliche Dimension ihres Lebens. Und das Muster wiederholt sich jetzt in der Bibel x-mal. Ich habe nur noch ein Beispiel dafür. König Ahab. Nicht genug, dass er wie Jerobeam, dem Sohn von Nebat, am Götzendienst festhielt. Er ging noch weiter und heiratete Isebel, die Tochter König Etbaals von Sidon. Er verehrte ihren Götzen Baal und betete ihn an. Ja, er baut ihm in Samaria sogar einen Tempel mit einem Altar. Der Ersatz, den wir anstelle von Gott auf den Thron setzen, bekommt in der Bibel einen Namen. Dieser Name ist Baal. Hey, und ich habe mir wirklich die Mühe gemacht, ich wollte mal wissen, wer oder was ist Baal? Und jetzt kannst du natürlich, wie man das als moderner Mensch tut, Google fragen. Und die erste Antwort, die du dann bekommst, Baal war ein Wetter- und Fruchtbarkeitsgott der Kanaaniter. Okay, also irgendwie so ein ganz konkreter Götze. Dann bekommst du aber auch zu hören, er war auch noch eine ganze andere Menge Götter. Also andere Länder, andere Völker haben auch einen Gott für was anderes, den nennen sie auch Baal. Und jetzt wird es irgendwie kompliziert. Und du denkst, ja, was ist er denn jetzt? Wenn man sich das Muster anschaut, dann ist Baal ein Sammelbegriff. Und das Komplizierte ist, er ist gleichzeitig ein konkreter Götze und gleichzeitig ein Sammelbegriff für all die Götzen, die für Wohlstand, Fruchtbarkeit, Wachstum, Gewinn und Profit stehen. Wörtlich übersetzt heißt es Herr und Meister. Und wahrscheinlich klingelt es bei dir gleich, wie nannten sie Jesus? Mein Herr und mein Meister. Es ist der Ersatz für den Gott Israels. Gott weg, Baal hin. Und das Krasse ist, Baal steht genau für all die Dinge, die der Mensch gesehen hat, als ihm die Augen geöffnet wurden. Nicht mehr das, was den Garten Eden ausgemacht hat, sondern das, was er im Moment des Sündenfalls erkannt hat. Für all die Dinge steht Baal. Und jetzt merkst du, wow, das ist eine ganze Menge. Körperlich, fleischlich, sinnlich, sexuell, materiell, Versorgung, Altersversorgung, all diese Themen. Ich vermute jetzt mal ganz stark, keiner von euch hat zu Hause irgendwie eine holzgeschnitzte Baal-Figur. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Vielleicht sind es 2, 3 unter uns. Ich vermute aber eher nicht. Wir haben Baal nicht bei uns. Sind wir deshalb raus? Betrifft uns das Thema nicht? Ich sage euch ganz ehrlich, wenn Baal dieser eine Götze wäre, dann könnten wir sagen, nö, da stehen wir drüber. Ich muss nicht eine Holzfigur anbeten für meine Altersversorgung. Dafür habe ich die Allianz. Ah, Schleichwerbung, schneid mal raus. Nee. Was ist dein Baal? Was setzt du an die Stelle von Gott? Von was versprichst du dir das, was Gott dir zugesagt hat? Und manchmal brauchen wir Hilfen, weil wir es nicht checken. frag dich mal ganz ernsthaft, das kannst du gerne zu Hause oder in deiner Small Group oder wo immer tun, aber frag dich mal, auf was vertraust du, wenn es um deine Zukunft geht? Nicht heute, heute ist heute. Aber wenn es um morgen, wenn es um in 10 Jahren, wenn es um in 20 Jahren, auf was vertraust du? Auf deinen Job? Auf deine Fähigkeiten, auf deine Stärken, auf deine Cleverness, auf deine Versicherungen, auf deine Spareinlagen, auf die Rente? Auf was baust du? Das Volk Israel ist in einem ewigen Muster drinnen, immer und immer und immer das Gleiche. Wenn Zweifel an Gott entstehen, runter vom Thron, Baal drauf. Und ich glaube, wir sind kein Stück anders. So, was ist jetzt die angemessene Antwort? Was ist die Reaktion, die sich Gott von uns wünscht? Römer 12, 2, unser Denken ändern nach seinen Maßstäben. Und das Tolle ist, dass wir im Volk Israel nicht nur die Negativbeispiele, sondern auch die positiven finden. So ein positives ist König Josia. Danach ließ der König alle führenden Männer von Jerusalem und aus dem ganzen Land Juda zusammenrufen. Er ging zum Tempel des Herrn, wo sich eine große Menschenmenge versammelt hatte. Alle Männer von Juda waren gekommen, die ganze Bevölkerung Jerusalems, die Priester und Propheten sowie das übrige Volk vom einfachsten bis zum vornehmsten. Und vor dieser Versammlung wurde nun das ganze Buch mit den Bundesgesetzen vorgelesen, das im Tempel des Herrn gefunden worden war. Der König stand an seinem Platz bei der Säule. Nachdem die Lesung beendet war, schloss er mit dem Herrn einen Bund und er schwor: Wir wollen wieder dem Herrn gehorchen. Von ganzem Herzen und mit aller Hingabe wollen wir nach seinem Gesetz leben und seine Gebote und Weisungen befolgen. Wir wollen alle Bundesbestimmungen einhalten, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Und das ganze Volk schloss sich diesem Versprechen an. Nun befahl Josia dem hohen Priester, dessen Stellvertreter und Priester, die den Eingang zum Tempel bewachten: Holt alle Gegenstände aus dem Tempel, die für die Verehrung des Gottes Baal, der Göttin Aschera und der Sterne gebraucht wurden. Verbrennt alles außerhalb der Stadt, auf den Feldern im Kidron-Tal. Und sie fingen wieder an, das Passafest zu feiern. Hey, Josia hat alles rausgekickt. Und Josia übernahm Verantwortung. Was steht ganz am Anfang, 1. Mose, was soll der Mensch tun? Herrschen. Josia ging zurück zu seiner Berufung und er fing an zu herrschen. Er ging vor die Leute, er traute sich und er sagt: Hey, liebe Leute, wir müssen umkehren. Wir müssen umkehren. Lasst uns wieder an die Gebote Gottes halten. Lasst uns so leben, dass unser Leben heilig wird. Und lasst uns all das verbrennen, rauskicken, was Baal in Anspruch genommen hat. Und dann heißt es ausgerechnet, und sie fingen wieder an, das Passafest zu feiern. Das ist der große Vorgriff auf den zweiten Teil der Bibel. Jesus setzt an die Stelle des Passafestes Abendmahl und er sagt: Hey, ihr könnt noch so sehr in eurem Stolz auf Irrwege gekommen sein. Wenn ihr aber wieder umkehrt, wenn ihr euch wieder zu meinem Mahl bekehrt, wenn ihr an meinen Tisch wieder kommt, wenn ihr wieder Anteil nehmt an mir, dann bin ich treu und gerecht und werde dir vergeben und ich nehme dich wieder hinein in das, wie du ursprünglich mal gedacht warst. Und ich möchte euch jetzt einladen, lasst uns aufstehen, alle miteinander. Und ich möchte genau das tun, was Josia getan hat. Keine Angst, ich werde jetzt nicht die kompletten Gesetzesbücher vorlesen. Aber ich möchte dir diese Frage stellen. Und du kannst sie jetzt für dich leise und du kannst sie auch laut beantworten, wenn du das möchtest. Möchtest du umkehren zu König Gott, zu Vater, Sohn und Heiligem Geist? möchtest du dich umkehren von dem Weg Baals und sagen, Gott, ich möchte dich alleine wieder auf den Thron setzen. Vielleicht fühlst du dich total unfähig. Vielleicht sagst du, boah, ich bin da so schräg unterwegs. Und Gott sagt, ich bin gnädig. Allein der Wille reicht, dass du dich mir wieder zuwendest und ich werde mich dir zuwenden. Und ich werde dich wieder in die Arme nehmen und ich werde dich wieder mit hineinnehmen in diese ursprüngliche Idee. Und wir singen jetzt ein Lied, das heißt Heart of Worship. Und da geht es darum, dass wir uns auf nichts anderes fokussieren, als auf diesen Schritt, unser Herz wieder Jesus zuzuwenden. Jesus, wir kommen und wir bringen nichts mit. Wir bringen nichts mit, was auch nur annähernd dir gerecht würde. Kein Gold, kein Silber, keine Materie dieser Welt würde dir gerecht werden. Aber wir halten dir unser Herz hin. Und wir geben dir Ruhm und Ehre und beten dich an. In deiner Heiligkeit, in deiner Ehre. Amen.
ICF-Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.